HR Info. Hessen.
In dieser Woche wurden wir verwöhnt von geradezu sommerlichen Temperaturen im Frühling. Warm und trocken war es. Doch das könnte für den Wald zum Albtraum werden. Davor warnt jetzt der Landesbetrieb Hessen Forst. Das ist heute unser erstes Thema hier in HR Info Hessen mit Pascal Lasserre. Hessens Wäldern geht es schlecht. Schon im vergangenen Jahr hatten die Bäume gelitten, weil es zu trocken, zu heiß und auch noch zu stürmisch war. Unter anderem hatten sich bis zu 4 Borkenkäfergenerationen entwickelt. Normal sind 2 bis maximal 3. HR Hessen-Reporter Carsten Gohlke hat sich im Reinhardswald ganz im Norden Hessens umgesehen, zusammen mit Uwe Huber, Förster des Forstamtes Wolfhagen.
Ich habe mich mit einem Landwirt unterhalten und der sagte, Mensch, wie soll das nur werden mit der Trockenheit? Wir wissen gar nicht, was jetzt dieses Jahr wieder auf uns zukommt. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich meine Rinder weiden soll. Und die Sorgen, die er sich macht, die machen wir uns natürlich hier im Wald genauso.
Schädlinge haben es auf die Fichten des Reinhardswaldes abgesehen und setzen ihm so richtig zu.
Weil unsere Baumarten letztlich mit dieser Trockenheit, wie sie im vergangenen Jahr war, nicht zurechtkommen. Also wir wissen, die Fichte ist an ihre Grenzen gekommen. Der Borkenkäfer als Insekt freut sich natürlich über die warme Witterung, kann sich mit 3 Generationen vermehren. Und man muss sich vorstellen, aus einem Weibchen, erste Generation 25 Weibchen, zweite Generation 625 Weibchen und dritte Generation fast 15.000 Weibchen. Das sind unglaubliche Mengen an Insekten und Käfern, die jetzt letztlich auf die schon geschwächten Fichten gehen. Und die Fichte ist nur die Spitze des Eisberges. Also wir haben ja noch andere Baumarten, denen geht es ja auch nicht gut.
Da ist zum Beispiel die Eiche, die vom Schwarmspinner massiv bedrängt wird. Auch Sturm Eberhard hat den Bäumen des Waldes stark zugesetzt. Und so finden die Schädlinge derzeit beste Voraussetzungen, so der Forstexperte. Die Schäden für den Wald sind inzwischen gravierend, so Huber. Für das vergangene Jahr hat Hessenforst insgesamt 3,6 Millionen Kubikmeter Schadholz gemeldet. Huber verspricht dennoch, dass derzeit alles getan wird, damit der Schaden, wenn schon nicht ganz verhindert, so doch eingedämmt werden kann.
Letztlich können wir das nur begleiten im Moment und befallene Bäume entnehmen. Wir haben auch extra noch Kräfte zusätzlich eingestellt, die eben an den Waldrändern patrouillieren, genau gucken mit Fernglas, wo finden die ersten Einbohrungen da statt. Und wir versuchen dann eben dadurch die Population etwas einzugrenzen.
Auch ganz gezielte Brandstiftungen machen den Forstleuten und dem Wald das Leben schwer. Fehlendes Löschwasser, wie zum Beispiel bei einem Waldbrand zwischen Elters und Langenberg in Osthessen, erschweren dann oft auch noch die Arbeit der Feuerwehr.
Wenig Regen und viel zu warme Temperaturen machen den Wäldern zu schaffen. Aus dem Reinhardswald war das Carsten Gohlke. Bleiben wir im Wald, im Säulingswald in Osthessen. Dort hat es Mittwochnacht gebrannt. Wahrscheinlich hat ein Blitz das Feuer ausgelöst. Sofort wurden die Behörden und die Feuerwehr alarmiert. 400 Feuerwehrleute waren im Einsatz und konnten den Brand löschen. Thomas Corella.
Auf dem Weg zur Brandstelle mitten im Säulingswald wirbeln die Einsatzfahrzeuge undurchdringliche Staubwolken auf, fast wie in der Wüste, in einem der größten geschlossenen Waldgebiete Hessens. Auf dem Hochplateau oberhalb vom Versorgungslager hat es gebrannt, viele Stunden lang. Einsatzleiter der Feuerwehr Ronshausen, Matthias Kranz, ist noch immer auf alles vorbereitet.
Wir haben direkt oben einen 15.000 Liter Behälter stehen, ebenso hier unten neben dem Brandstellenfahrzeug. Und haben noch einen Landwirt mit 12.500 Liter Fass, der auch immer beifährt. Und zurzeit liegen noch die 2 B-Leitungen, also wir können jederzeit hier oben wieder anfangen.
Grund zur Sorge hat er aber nicht, sagt er. Die meisten Glutnester sind gefunden und gelöscht. Eine Handvoll Feuerwehrkameraden laufen noch oben durch die Brandzone und suchen mit Wärmebildkameras nach möglicher Restglut.
Der Boden bildet eine Humusschicht und in diese Schicht frisst sich die Glut richtig rein. Es war ein Bagger hier oben im Einsatz, der also eine Brandschneise rund um die Einsatzstelle gezogen hat, um ein Auslaufen der Glut zu verhindern.
Was offenbar gelungen ist. Die meisten Feuerwehrleute werden am Nachmittag wohl nach Hause können. Endlich nach 1,5 Tagen im Einsatz. Es war der größte Waldbrand, den Thomas Brückner hier in 40 Dienstjahren erlebt hat, beim Forstamt Bad Hersfeld. Geschätzt 6 Hektar sind jetzt verkohlt. Der Säulingswald war nie eine typische Waldbrandgegend, sagt er. Aber das Frühjahr war so trocken, dass jetzt vor allem die Nadelbäume leicht brennen. So ist ein Schaden von ungefähr 200.000 Euro entstanden. Aber es war schon so schlimm genug, erinnert sich Steffen Hildebrand.
Wir haben mit bis zu 16 Strahlrohren gleichzeitig gearbeitet. Und da kann man davon sprechen, dass ungefähr pro Minute 1.600 Liter Wasser die Minute dort oben verteilt wurden. Wir mussten alleine, um die Entfernung vom Löschwasserteich bis hierher zu bewältigen, zweimal 1,4 Kilometer Schlauchleitung verlegen. Das Verlegen dieser Schlauchleitungen ist zum größten Teil eine händische Aufgabe, bei der es auf Manpower anbelangt.
Denn spätestens am Fuß der steilen Anhöhe kamen die Löschfahrzeuge zum Stehen. Dann war regelrechtes Klettern gefragt, mitten in der Nacht. Ein Kraftakt, sagt Einsatzleiter Matthias Kranz.
Da geht es also mit zum Teil 75 bis 80 Grad Steigung den Berg hoch, 120 Meter. Und da mussten dann die Schläuche auch händisch verlegt werden. Und da gilt auch mein Dank halt den eingesetzten Nachbarwehren und Nachbarkommunen, die da Hand in Hand mit uns zusammengearbeitet haben, um so Schlimmeres zu verhindern.
Jetzt ist es getan. Das Forstamt will bis Sonntag trotzdem noch Brandwachen im Säulingswald aufstellen. Man weiß ja nie.
Thomas Corella vom Großbrand im Säulingswald im Landkreis Hersfeld-Rotenburg. Diese Woche ist es bekannt gegeben worden, es gibt vorerst keine deutsche Superbank. Deutsche Bank und Commerzbank werden nicht fusionieren. Das haben beide Banken bekannt gegeben. HR-Wirtschaftsreporterin Ursula Mayer über die Absage einer angebahnten Bankenhochzeit.
Es hätte das mit Abstand größte deutsche Geldhaus entstehen können, wäre die Deutsche Bank mit der Commerzbank zusammengegangen. Knapp 6 Wochen schien so ein Szenario denkbar. Jetzt sind die Fantasien rund um einen möglichen Zusammenschluss vorbei. Die beiden Geldhäuser haben die Fusionsgespräche abgebrochen. Warum? Da will Jörg Eigendorf, Konzernsprecher der Deutschen Bank, nicht ins Detail gehen. Er sagt nur so viel.
Wir haben die Chancen uns angesehen, wir haben uns die Risiken angesehen, die Kosten, die damit einhergehen, der Aufwand, die Kapitalanforderungen, die damit einhergehen können. Und wenn man dann am Ende einen Strich zieht, dann sind wir zu dem Schluss gekommen, gemeinsam mit der Commerzbank, dass wir die Gespräche beenden wollen.
Es ist eine Entscheidung, die die Arbeitnehmervertreter beider Geldhäuser begrüßen. Allen voran Frank Bsirske, Vorsitzender der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi und Mitglied im Aufsichtsrat der Deutschen Bank. Schließlich hätten bei einer Fusion die Nachteile überwogen. Erleichterung auch bei Frank Schulze, dem Gesamtbetriebsratsvorsitzenden der Deutschen Bank.
Ich war am Anfang überhaupt nicht begeistert von der Thematik, weil es eigentlich nur die ganze Firma gelähmt hat irgendwie, weil sich jeder damit beschäftigt hat. Natürlich Angst um Arbeitsplätze und die wären im 10.000er, 20.000er Bereich. Man hat jetzt die Möglichkeit zu sagen, der Vorstand hat es geprüft und betriebswirtschaftlich macht es keinen Sinn, das zu tun. Und damit ist es auch vom Tisch.
Ähnliche Töne sind aus der Commerzbank zu hören. Die Betriebsrätin Gabriele Säum erklärt, eine Fusion wäre für die Mitarbeiter ein Desaster gewesen. Und ein anderes Betriebsratsmitglied, das anonym bleiben möchte, ergänzt, jetzt werde erst einmal gefeiert. In den Reihen der Aktionäre zeigt man sich ebenfalls zufrieden, dass sich die Fusionsgerüchte nicht bewahrheitet haben. Die Politik hatte diese Spekulation mit angeheizt, mit ihrem Ruf nach einem nationalen Champion. Der wäre sicherlich entstanden, hätten sich die Nummer 1 und 2 der privaten Banken in Deutschland zusammengetan. Sinnvoll wäre so eine Bankenheirat nicht gewesen, sagt auch Aktionärsschützer Klaus Nieding von der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz.
Die wirtschaftliche Vernunft hat aus meiner Sicht obsiegt und insofern kann man allen Beteiligten eigentlich nur gratulieren. 12, 13 Jahre früher und man hätte vielleicht versucht, sich ein Denkmal zu setzen gegen alle wirtschaftliche Vernunft. Ich glaube, die Risiken, die auf dem Tisch lagen, waren einfach zu hoch für das bisschen Chance, was die Fusion gebracht hätte.
Ein großer Aktionär der Deutschen Bank, der nicht namentlich genannt werden möchte, sagt aber auch, er erwarte nun einen Plan B. Statt in Deutschland nach einem passenden Partner zu suchen, sollten sich die Geldhäuser besser europaweit umsehen und auf grenzüberschreitende Kooperationen setzen, empfiehlt auch der Frankfurter Finanzprofessor Jan-Peter Kranen.
Wir hören jetzt von solchen Bemühungen zwischen der UBS in der Schweiz und der DWS, also der Fondstochter der Deutschen Bank. So etwas auch für andere Sparten, das könnte ich mir gut vorstellen.
Auch für die Commerzbank scheinen sich andere europäische Banken zu interessieren. So sollen UniCredit und ING bereits den Finger gehoben haben, sodass die Fusionsfantasien vielleicht bald neues Futter bekommen könnten.
Deutsche Bank und Commerzbank schließen sich nun doch nicht zusammen. Dazu Ursula Mayer. Es geht um Verbrechen, Diebstähle in Milliardenhöhe, um genau zu sein. Der Tatort ist Panama. Denn das mittelamerikanische Land ist ein Steuerparadies für schwerreiche Politiker, Geschäftsleute und Prominente. Und einige haben dort Steuern hinterzogen, mithilfe von tausenden Briefkastenfirmen. Das hat ein internationales Journalistennetzwerk bereits vor 3 Jahren aufgedeckt. Die Beweise für diese Verbrechen liegen in den sogenannten Panama Papers verborgen. Und die hat das Bundeskriminalamt gekauft. das leitet jetzt federführend die Ermittlungen zusammen mit dem Land Hessen. Finanzminister Thomas Schäfer hat diese Woche eine erste Zwischenbilanz gezogen. Darüber haben wir mit unserer landespolitischen Korrespondentin Andrea Löffler gesprochen. Und sie hat uns gesagt, was für Daten das genau sind, die dabei ausgewertet werden.
Das sind riesige Mengen an E-Mails, Gründungsunterlagen und Urkunden, Verträge, Vollmachten, Register, Passkopien, Kontounterlagen, Vermögenshinweise, Tabellen und auch Internetrecherchen. So kann man sich das vorstellen in etwa. Einige von ihnen wurden den Journalisten in einer umfangreichen PowerPoint-Präsentation gezeigt. Vieles ist geschwärzt, aber man bekommt schon einen sehr guten Eindruck, zum Beispiel anhand von Mails der Kanzlei Mossack Fonseca mit Sitz in Panama, in denen sie damit wirbt, wie man Steuern mittels Zwischenschaltens einer Auslandsgesellschaft erheblich verringern könne. Sie steht ja im Mittelpunkt der Panama Papers, weil sie eben bei der Gründung von über 300.000 Briefkastenfirmen geholfen hat. Oder auch Blankodokumente sind da zu sehen oder auch Scans von Passkopien. Und da bekommt man schon einen guten ersten Eindruck, wie hoch denn diese Datenmengen eigentlich sein müssen. Die Panama Papers sind ja das größte Datenleak bisher mit unvorstellbaren 3,2 Terabyte an Daten, fast 49 Millionen Dokumente, die für sich auch jeweils aus Hunderten von Seiten zum Teil bestehen, also weitgehend unstrukturiert und sogar noch in verschiedenen Dateiformaten.
Also unterschiedliche Dateiformate, unstrukturiert, sehr unterschiedliche Informationen, die da zusammenkommen und das Ganze in einer gigantischen Menge. Da fragt man sich natürlich, wie gehen denn die Ermittler mit diesem Datenberg um?
Ja, das war hochinteressant, wie die Ermittler das beschrieben haben. An allererster Stelle steht die Arbeitsteilung. Also die Ermittlungsgruppe in Kassel, die sichtet die Daten nach bestimmten Kriterien, wie zum Beispiel Deutschlandbezug natürlich. Und dann verteilen sie diese Daten weiter an die Behörden, die sie für zuständig halten. Da wird also nichts ausermittelt, wurde da auch nochmal betont. Das könnten die aktuell 8 Steuerfahnder in Kassel auch überhaupt nicht leisten. Und eine große Hilfe ist der Einsatz von künstlicher Intelligenz. Das ist schon in vollem Gange. Und zwar mit einem ausgeklügelten System, das unter anderem neuronale Netze mit wissensbasierten Komponenten kombiniert.
Also eine ganz spannende Methode, um diese gewaltigen Daten wirklich aufzuarbeiten. Aber man fragt sich natürlich, was bringt das am Ende? Der Kauf der Panama Papers hat Hessen ja eine ganze Menge Geld gekostet. 300.000 Euro sollen das gewesen sein, die das Land Hessen da bezahlt hat, mit dem sich das Land am Kauf durch das Bundeskriminalamt beteiligt hat. Das ist allerdings wenig im Vergleich zu den gewaltigen Summen in Milliardenhöhe, die da hinterzogen worden sind. Hat sich das also jetzt gelohnt?
Ja, finanziell noch nicht so richtig, wenn man sich an den Zahlen von Finanzminister Schäfer orientiert. Hessen habe bisher nur steuerliche Mehreinnahmen von rund 175.000 Euro, hatte gesagt. Also gerade mal die gute Hälfte von dem, was Hessen in den Kauf der Panama Papers investiert hat. Finanzminister Schäfer geht aber davon aus, dass die steuerlichen Mehreinnahmen noch steigen werden, hat er gesagt. Da nämlich die steuerlichen und steuerstrafrechtlichen Ermittlungen ja noch gar nicht beendet sind und noch lange andauern werden. Und da hat er sich auch sehr entspannt gegeben und gezeigt. Er hat gesagt, als Finanzminister natürlich sei er an Zahlen und Geld interessiert. Beides würden auch die Datenleaks liefern. Aber fast noch wichtiger sei das Zeichen, das Hessen mit der Auswertung der Panama Papers setze. Und zwar, dass Steuerkriminalität nicht geduldet werde und entschieden bekämpft werde. Und dass man eben in diesen Zeiten nicht mehr sicher sein könne, dass etwas nicht ans Tageslicht komme. Das sei die Botschaft.
3 Jahre nachdem die Panama Papers veröffentlicht worden sind, arbeitet in Deutschland die hessische Finanzbehörde gemeinsam mit dem Bundeskriminalamt federführend an der Auswertung dieser riesigen Datenmenge. Informationen von Andrea Löffler. Es wird beleidigt, gedroht und andere herabgewürdigt. Alleine vor dem Rechner, da fallen bei manchen schnell alle Hemmungen, besonders in hitzigen Debatten in den sozialen Netzwerken. Doch manches, was Nutzer da so von sich geben, ist schlicht illegal und eine Straftat. Und das können die Betroffenen deshalb auch anzeigen. Genau das tun sie nun auch immer häufiger in Hessen, wie aktuelle Zahlen des Landeskriminalamtes zeigen, die dem HR vorliegen. Demnach sind im vergangenen Jahr 50% mehr Hassdelikte im Netz angezeigt worden als noch 5 Jahre davor. HR Hessen-Reporter Tobias Lübben hat mit Betroffenen gesprochen.
Meron Mendel leitet die Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt. Und er kommt aus Israel. Und dieses Merkmal reicht offenbar aus, um ihn für manche zum Hassobjekt zu machen.
Dass ich israelisch oder jüdisch bin, ist es für viele schon eine Provokation. So erkläre ich mir, warum gerade eine Person wie ich so viel Hassmails, solche Kommentare auch mitbekommt. Ich werde dann als Jude oder Israeli beschimpft. Eine andere Form, das oft wird mit Gewalt angedroht, Gewalt gegen mich oder gegen meine Familie.
Er habe in den vergangenen Jahren mehrere hundert Hassbotschaften bekommen, als Brief, als E-Mail oder als Postings in sozialen Medien wie Facebook oder Twitter. Er sammelt die Botschaften nicht mehr, erzählt sie nicht, aber kalt lassen sie ihn auch nicht.
Ich würde nicht sagen, ich habe Angst, aber das insgesamt, das ist so ein ungutes Gefühl, gerade weil sich häuft, wenn man in der Woche 50, 60, manchmal 150 solche Mails oder Kommentare bekommt, das irgendwie langfristig das belastet.
Nur die krassesten Fälle, sagt Mendel, zeige er an, vielleicht 5 oder 6 pro Jahr. Meistens stelle die Polizei die Ermittlungen bald wieder ein. Genau die gleiche Erfahrung hat Abdulkerim Demir gemacht. Demir ist der Vorsitzende des Ausländerbeirates in Fulda. Er hatte einmal öffentlich Kritik an der Polizei geübt, nachdem bei einem Polizeieinsatz in Fulda vor einem Jahr ein junger Mann aus Afghanistan erschossen worden war. Kurz nach seiner Kritik erhielt Demir innerhalb weniger Tage über 200 feindselige Mails. In einer hieß es, Leute wie Demir gehörten, so wörtlich, bei jeder Kleinigkeit erschossen. Eine ernst gemeinte Drohung, fragte sich Demir.
Ich habe angenommen, dass man mich damit einschüchtern wollte.
Demir erstattete Anzeige gegen den Absender der Mail. Wenig später kam ein Brief der Staatsanwaltschaft. Das Verfahren sei eingestellt worden, der Klarname des Absenders habe sich nicht ermitteln lassen. Der HR kam in seinen Recherchen aber sehr schnell auf die Spur des Absenders. Der reagierte nämlich auf Anfragen per Mail. Darin bekräftigte er in klaren Worten seine fremdenfeindliche Haltung und machte sogar Angaben zu seinem Wohnort. Er zeigte weder Bedauern noch Angst vor strafrechtlicher Verfolgung. Das erlebe er auch, sagt der Frankfurter Bildungsstättenleiter Meron Mendel. Trotzdem sei es wichtig, hin und wieder auch mal Anzeige zu erstatten.
Ich befasse das als eine Art von Zivilcourage. Da muss man diesen Mut haben und ihn immer wieder zur Anzeige zu bringen. Sonst wird es weitergemacht und weitergemacht. Und das ist der einzige Mittel, was dagegen zu tun.
Zwar führen nach einer Statistik des hessischen Innenministeriums die Anzeigen nur in wenigen Fällen auch zu einer Verurteilung. Aber es sei schon ein Erfolg, meint Mendel, die Urheber der Hassmails mal aus der Anonymität zu reißen. Sie spüren zu lassen, da wehrt sich jemand.
Opfer von Hassdelikten im Netz zeigen die Täter immer häufiger an. Das geht aus aktuellen Zahlen des Landeskriminalamts hervor. Informationen von Tobias Lübben.
HR Info, Hessen.
Wochenlang fixierte Patienten, desinteressierte Ärzte, zynische Pfleger und jede Menge Schmutz. Das beschreibt den Zustand der Akutstation der Psychiatrie im Klinikum Frankfurt-Höchst. Diese Vorwürfe erhob eine RTL-Undercover-Reportage vor einigen Wochen. Die Berichterstattung hat ehemalige Patienten und Angehörige ermutigt, sich an den HR zu wenden, um ihre Geschichte zu erzählen. Und wir stellen Ihnen jetzt einen Fall vor, der besonders herausragt. Wegen einer drohenden Psychose lässt sich Rainer N. in das Klinikum Frankfurt-Höchst einweisen. Was folgt, ist ein Martyrium. Inzwischen ist der Patient gestorben. Angehörige und Freunde bleiben nach dem Tod des 62-Jährigen schockiert zurück.
Rainer N. wurde 62 Jahre alt. Lange Zeit war er schwer psychisch krank, konnte aber mit Hilfe und Unterstützung seinen Alltag bewältigen. Nach dem Tod seiner Mutter kam er aus dem Tritt, erzählt seine Schwester Ursula N.
Er hat gedacht, er geht mal da rein, weil er Angst hatte, er könnte eine Psychose kriegen. Und sein Arzt, der hat mir gesagt, er kann ruhig mal ein paar Tage kommen, ja, wenn er meint. Und dass ich ihn dann auf dem Friedhof besuche, also das war wie ein Schock.
Die umstrittene Akutabteilung D42 war für Rainer N. aus Sicht seiner Schwester und Freunde, die ihn besuchten, eine reine Aufbewahrstation.
Tabletten, Medikamente, ja, das ist ja da so an der Tagesordnung, Medikamente.
Er hätte einfach mehr Gespräche gebraucht, dass man sich mit ihm mehr beschäftigt. Wir haben immer gesagt, er braucht eine Struktur. Hat zu Hause ja vorher mit Struktur gelebt. Der ist um so und so viel Uhr aufgestanden, der hat seine Tabletten genommen, der hat die Wochenenden mit seiner Mutter verbracht, der hatte ein strukturiertes Leben.
So Waltraud Spang, eine Freundin der Familie. Und dann kam der 18. Juni 2018. Rainer N. ist mit anderen Patienten im Innenhof der Geschlossenen. Als Sitzmöbel dienen dort Leichtbaustühle aus Plastik, wie man sie vom Campingplatz kennt.
Der ist also, ja, da rumgeschaukelt, waren mehrere noch wohl dabei. und der wäre mit dem Kopf wieder die Wand. Und dann wäre er notfallmäßig in Notaufnahme gekommen und die haben aber nichts festgestellt und haben ihn wieder zurück auf die Station.
Den Hergang bestätigt auch das Unfallprotokoll, das dem HR vorliegt. 2 Stunden später spürt Rainer N. seine Beine nicht mehr. Eine erneute Untersuchung ergibt einen doppelten Halswirbelbruch. Trotz Not-OP ist Rainer N. vom Hals ab gelähmt. Die einfachen Plastikstühle im Innenhof werden kurz nach dem Unfall durch in den Boden festmontierte Stühle ersetzt. Haben die Verantwortlichen in der Klinik das Risiko, dass es bei hochdosierten Patienten zu einem solchen Unfall kommen kann, vorher nicht gesehen? Die Klinik äußert sich dazu nicht. Sie verweist auf die ärztliche Schweigepflicht, die auch über den Tod hinaus gilt. Ein Mitarbeiter des Pflegepersonals der Psychiatrie im Klinikum Frankfurt-Höchst bestätigt uns die Zustände. Er befürchtet, entlassen zu werden, wenn er erkannt wird. Deswegen lassen wir seine Einschätzung nachsprechen.
Das Psychosoziale ist so völlig raus aus den Köpfen mancher Ärzte. Nicht bei allen, aber bei einigen. Sie gehen davon aus, dass der Mensch wie eine Maschine mit Medikamenten wieder repariert werden kann. Aber das ist ja nicht der Fall. Dass da viel mehr dazu gehört, eine Familie, das Umfeld, das wird in dieser Psychiatrie außer Acht gelassen. Die Patienten fühlen sich alleine gelassen und das setzt sie zusätzlich unter Stress.
Rainer N.'s Märtyrium war nach der Not-OP noch nicht zu Ende. Er bekam einen multiresistenten Krankenhauskeim, abgekürzt MRS. 5 weitere OPs waren notwendig, um den Entzündungsherd einzudämmen. Am 16. Januar 2019 stirbt Rainer N. letztendlich an den Folgen der Infektionen. Seine Schwester und die Freunde betrübt immer noch, was ihm in der D42 widerfahren ist. Eine Entschuldigung seitens der Klinik gab es bislang nicht.
Seit diesem Unfall hat sich eigentlich keiner mehr so richtig interessiert. Dass man mit uns mal gesprochen hat, war dann nicht mehr der Fall.
Volker Siefert über das Schicksal von Rainer N., eines Patienten in der geschlossenen Abteilung der Psychiatrie im Klinikum Frankfurt-Höchst. Dieses wirft Fragen nach der Sicherheit und dem Umgang mit Patienten dort auf. Da fragt man sich, was ist seither passiert? Verantwortlich für das Klinikum ist neben der Stadt Frankfurt unter anderem auch das Land Hessen. Und der hessische Sozialminister Kai Klose hat jetzt Auskunft gegeben. Darüber haben wir mit unserem landespolitischen Korrespondenten Christopher Plass gesprochen und wollten von ihm wissen, was das Land getan hat, um die Missstände in Frankfurt-Höchst aufzuarbeiten.
Man muss natürlich vorausschicken, dass das Land nur ein Akteur in dieser ganzen Angelegenheit ist. Das Gesundheitsamt in Frankfurt und letztlich eben auch die Klinik sind, wenn man so will, sogar die maßgeblicheren. Das Land hat aber eine Fachaufsicht und Klose hat nochmal betont, dass natürlich das Land fachaufsichtliche Gespräche führt und zwar monatlich. Das ist der eine Ansatz und weitere Maßnahmen, die hören wir jetzt.
Wir haben die Fixierungsprotokolle angefordert und werten diese im Moment noch aus. Am kommenden Montag wird Herr Kirschenbauer seine Arbeit aufnehmen, der ja als Berater hinzugezogen wurde seitens Stadt, Land und Klinikum.
Okay, also die Fixierungsprotokolle sollen ausgewertet werden, da wo die Pflegekräfte unter anderem reinschreiben, warum sie Patienten zu deren eigener Sicherheit und zur Sicherheit von anderen fesseln mussten. Und Hans-Joachim Kirschenbauer, der früher selbst im Klinikum Höchst gearbeitet hat und das sogar unter dem jetzigen Chefarzt der Psychiatrie, der wurde als Experte hinzugezogen, soweit diese Maßnahmen. Was hat der Sozialminister noch angekündigt?
Dass diese sogenannten Besuchskommissionen jetzt auch eingerichtet seien. Diese Besuchskommissionen sind gesetzlich vorgeschrieben. Klose musste, als er das Amt übernahm, feststellen, dass sie noch nicht konstituiert waren. Das hat was mit der Anzahl der Leute zu tun, dass man keine Freiwilligen dafür gefunden hat. Daraufhin hat man die Mindestzahl dieser Leute auf 4 Leute dann begrenzt und hat jetzt tatsächlich diese Besuchskommissionen auch eingerichtet und die sollen eben vor allem unabhängig eben die Lage auch am Klinikum insgesamt begutachten und Klose hat angekündigt, er wolle im Mai mit den Chefärztinnen und Chefärzten aller psychiatrischen Kliniken sprechen in Hessen, um zu verhindern, dass solche Missstände auch anderswo tatsächlich so ans Tageslicht kommen und insgesamt hat man den Eindruck, dass er auch darauf setzt, dass letztlich die öffentliche Behandlung dieses Themas, also auch der mediale Druck, wenn man so will, sein Übriges tun wird.
Was hat das Land Hessen bisher getan gegen die Zustände in der Akutstation der Psychiatrie des Klinikum Frankfurt Höchst? Dazu Christopher Plass. Und das war sie, die Sendung HR Info Hessen. Die finden Sie auch im Internet zum Nachhören und Herunterladen auf hrinforadio.de. Mein Name ist Pascal Lasserre und ich wünsche Ihnen jetzt noch ein schönes Wochenende.